Wann haben Sie sich das letzte Mal die Nacht um die Ohren geschlagen? Ich habe mir diese Frage gestellt und mir sind tatsächlich verschiedene Momente eingefallen. Also ich klammer tatsächlich mal Silvester ein bisschen aus, weil das tatsächlich so diese klassische Nacht ist, wo man irgendwie versucht, die Nacht zu was ganz Besonderem zu machen und es am nächsten Tag dann bereut. Also tatsächlich meine letzte Nacht, das war für mich schon also ein wirklich magischer Moment. Es war die Nacht vom 29. auf den 30. September im letzten Jahr. Ich bin nach Plauen gefahren, ins Kino. Weil und jetzt halten Sie sich fest, um 0.07 Uhr tatsächlich der neueste James-Bond-Film gezeigt wurde. Und das musste ich natürlich sehen. Ja. Und ich habe diesen Film genossen. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe mich schon auch lange auf diese Nacht vorbereitet. Also ich habe mehrfach Kaffee getrunken, weil es mir tatsächlich auch schon passiert ist, dass ich im Kino in der Nacht eingeschlafen bin und dann die zentrale Szene in einem Film verschlafen habe und dann den ganzen Film nicht mehr verstanden habe. Das sollte mir nicht mehr passieren. Also habe ich mich mit Koffein voll gepumpt, war hochmotiviert, habe den Film gesehen und ich war hin und weg. Ich bin dann irgendwann, ich weiß nicht, um 3 oder so aus dem Kino rausgekommen und keine Sorge, ich werde jetzt nichts verraten für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, aber es war für mich wie so im Traum, dass ich aus dem Kino herauskomme, alleine durch die Gassen von Plauen gehe und denke, wow, was für ein Moment. Irgendwann, 3:30 war ich dann zu Hause und früh um 6 klingelte der Wecker. Also eine Nacht um die Ohren schlagen, das macht man nicht einfach so. Das hat schon gute Gründe. Also entweder möchte man was feiern, Silvester habe ich erwähnt, Hochzeiten, die vielleicht bis in den frühen Morgen gehen, oder Geburtstage oder andere Jubiläen. Oder man möchte vielleicht etwas miterleben. Es ist ja in den letzten Jahren auch immer stärker geworden, dass auch in Deutschland Oscar-Partys gefeiert werden und man in der Nacht guckt, wem da jetzt diese goldene Statue überreicht wird. Oder der Super Bowl wird gemeinsam erlebt. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Aber ich habe gemerkt, ich habe auch andere Nächte hinter mir gehabt. Nächte, die gar nicht so angenehm waren. Wenn nämlich klar war, am nächsten Tag musst du dieses Schriftstück abgeben. Man musste sich unbedingt die Nacht durcharbeiten. Es musste sein, es gab keinen Ausweg. Die Nacht musste geopfert werden. Man opfert die Zeit, weil etwas Einschneidendes passiert. Und auch das kenne ich. In der Nacht am Bett stehen und hoffen und beten, dass der Mensch die Nacht übersteht. Und manchmal ist es sogar so, dass es einfach nur irgendwelche Gedanken sind, die uns in der Nacht nicht loslassen und die uns wach halten. Aber einfach so opfern wir keine Nacht. Es hat einen guten Grund. Und wenn jetzt manche Leute sagen, na gut, Nächte zu opfern gehört zu meinem Alltag, weil ich Nachtschichten habe, dann sage ich, das bestätigt eigentlich nur meine Behauptung. Wenn du Nachtschichten hast, dann opferst du dafür deinen ganz normalen Tagesrhythmus. Nur damit du eben arbeiten kannst und damit das passieren kann, was du tust. Manchmal können diese Nächte ganz schön lang werden. Jesus steht vor der längsten Nacht seines Lebens. Wir haben gerade das Abendmahl hinter uns gebracht und Jesus geht nun mit seinen Freunden, den Jüngern, hinaus in den Garten Gethsemane. Und dort sucht er Verschiedenes. Ich habe in unserem Text heute verschiedene Ermutigungen gefunden. Und ich habe wirklich lange überlegt, Mensch, wie mache ich das heute, weil mir eigentlich so viele Sachen wichtig geworden sind. Ich hoffe, dass das Ganze zeitlich doch noch im Rahmen bleibt. Aber es sind für mich wirklich wahnsinnig wichtige Punkte, die gerade auch jetzt für uns wichtig sind. Die erste Ermutigung. Wenn du gerade so eine umkämpfte Zeit durchmachst, und ich glaube, Jesus hat das in diesem Moment durchgemacht, dann sind zwei Punkte extrem wichtig. Jesus sucht die nahe Gemeinschaft zu Menschen. Also, nur noch mal ganz kurz Pause, ne? Wir kennen auch aus der Bibel die Berichte, wo Jesus ganz einfach alleine zum Beten weggegangen ist. Und die Jünger haben ihr Ding getan. Aber hier ist er mit den Jüngern unterwegs. Mit den Jüngern geht er in den Garten Gethsemane. Und dann nochmal einen Schritt weiter. Bestimmte Jünger nimmt er dann nochmal von diesen Jüngern weg und geht noch weiter, um mit ihnen dann dort zu beten. Wie ist das mit uns? Ist es auch unsere Tendenz, wenn wir solche schwierigen Momente durchmachen, wenn unser Glaube vielleicht auf der Probe steht, wenn wir am Leben verzweifeln, wenn wir an uns verzweifeln, suchen wir da den Kontakt zu anderen, vielleicht sogar zu bestimmten Menschen, oder ziehen wir uns zurück? Nun glaube ich, es ist vielleicht auch ein Stückchen eine Typfrage. Ich persönlich bin eher so ein Typ, der eher die Distanz sucht. Ich gucke, dass ich das irgendwie alleine mit mir aushandeln kann und alleine irgendwie machen kann. Ich ahne aber, dass diese Tendenz in uns allen drin ist. Und deswegen ermutigt uns dieser Text, in den schwierigen Momenten es eben nicht allein zu versuchen, sondern den Kontakt zu anderen zu suchen, zu Brüdern und Schwestern im Glauben. Aber was macht Jesus noch? Es ist ja nicht alles. Er geht weiter, und auch wenn er dann mit Jakobus und Johannes und Petrus noch ein Stückchen weitergegangen ist, setzt er sie erstmal hin, sie sollen dann dort wachen und beten, und er geht noch ein Stückchen weiter und betet dann alleine. Also in den Momenten, wo wir es schwer haben, möchte ich uns ermutigen, den Kontakt zu Gott zu suchen, mit Gott zu reden. Und egal was es ist, ihm zu sagen und ihm vor die Füße zu knallen. Es ist also die erste Ermutigung, eine Ermutigung zur doppelten Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft mit Mitgeschwistern im Glauben und zur Gemeinschaft mit Gott. Die zweite Ermutigung. Wir müssen uns mal angucken, was Jesus da genau betet. Ich zitiere nochmal: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nun hören sich diese Verse schön an, aber wir haben vorher schon erfahren, dass Jesus trauert und zagt und betrübt ist bis an den Tod. Und deswegen glaube ich, dass er hier mit den tiefsten Emotionen, die er hat, zu Gott schreit und ringt. Und ich glaube sogar die Hoffnung hat, dass es irgendwie noch eine andere Lösung gibt, als das, was ihm da vor Augen steht, das Kreuz. Er ringt um den Willen Gottes. Aber er tut es auf eine ehrliche Art und Weise. Er will wirklich wissen: Gott, was ist dein Wille? Also wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, dann lass es irgendwie an mir vorübergehen, aber wenn es dein Wille ist, dann soll es passieren. Wie ringen wir um Gottes Willen? Also ich behaupte mal, dass jede und jeder von uns eigentlich den Willen Gottes wissen möchte und eigentlich auch gern danach leben möchte. Also sagt doch keiner jetzt bewusst, Gott, dein Wille, schön und gut, aber ich möchte was ganz anderes machen. Also wenn wir Gott lieb haben, dann wollen wir doch Gottes Willen wissen und nach diesem Willen leben. Ich glaube aber, manchmal verwechseln wir im Gebet den Willen Gottes mit unseren Wünschen. Also ich meine, meistens haben wir doch klare Vorstellungen von dem, was mein Gebet bewirken soll. Wir haben doch klare Vorstellungen von dem, was gut wäre, was Gott tun könnte. Und deswegen bitten wir Gott dann darum, das zu tun. Und manchmal ist es tatsächlich auch Gottes Wille, dass das geschieht. Problematisch wird es, wenn es nicht passiert. Wenn unser Wunsch, den wir so tief auf dem Herzen haben, eben nicht erfüllt wird. Was ist dann mit Gott? Ist Gott dann immer noch mein Herr? Ist Gott immer noch der liebende Vater? Ist Gott immer noch der, der mit mir geht? Oder hat sich das mit einmal alles geändert? Der Text will uns ermutigen, ehrlich nach dem Willen Gottes zu suchen. Natürlich können wir Gott unsere Wünsche und das, was wir uns vorstellen, sagen. Warum sollte uns Gott das verbieten? Aber wir sollten so ehrlich sein, auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass auch was ganz anderes geschieht und Gott trotzdem noch Herr ist und trotzdem noch uns von Herzen lieb hat. Schauen wir mal an, was Jesus beim zweiten Mal gebetet hat. Auf den ersten Blick könnte das genau dasselbe sein, aber er sagt, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Ich halte nochmal den ersten Vers dagegen. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Ich glaube, hier im Gebet, in der Begegnung mit Gott, hat sich bei Jesus auch eine Veränderung vollzogen. Während am Anfang noch so ein bisschen vielleicht auch die Hoffnung war, dass es einen anderen Weg gibt, ist ihm jetzt klar geworden, das ist Gottes Wille, das ist der Weg. Und Gott ist trotzdem bei mir. Und Jesus nimmt diesen Weg an und wird ihn gehen, weil er sich sicher ist, dass der Vater bei ihm ist. Und er wird auf den Moment zukommen und zusteuern, wo er am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sogar das ist anscheinend Gottes Wille, dass Jesus von Gott verlassen wird und für uns ans Kreuz geht. Das ändert nichts daran an der Haltung Gottes, dass Gott uns Menschen liebt. Also lasst uns ehrlich um Gottes Willen ringen. Die dritte Ermutigung. Ich habe mir bei der Beschäftigung mit dem Text zwei Fragen gestellt. Also unter anderem zwei. Zum einen habe ich mich gefragt, warum unterbricht eigentlich Jesus das Gebet und geht nochmal zu den Jüngern zurück. Also die sind ja dahin gegangen, ne? Er hat Petrus und die anderen beiden dorthin platziert. Jesus geht dann zum Beten, unterbricht dann und geht wieder zu den Jüngern zurück. Nun kann man Verschiedenes deuten. Ne? Man könnte sagen, ja gut, wenn der da wirklich eine Stunde gebetet hat, dann braucht man auch mal eine Pause. Vielleicht war Jesus auch einfach fertig gewesen, also dachte er, ist fertig mit seinem Gebet. Aber mir kommt auch noch so eine dritte Möglichkeit in den Sinn. Und da komme ich nämlich zu meiner zweiten Frage. Warum nimmt er ausgerechnet Petrus und Jakobus und Johannes mit? Nun, wissen Sie vielleicht, dass gerade diese drei auch schon bei anderen wichtigen Ereignissen bei Jesus dabei gewesen sind? Also die waren zum Beispiel dabei als auf diesem Berg der Verklärung, ne, wo Jesus in ganz hellem Licht erschien und dann Mose und Elia da noch mit dabei waren. Und die Jünger dachten, Mensch, das ist ein super Ort, da lasst uns bleiben. Die drei waren es auch, die Jesus mit hineingenommen hat zur Heilung von der Tochter des Jairus, also ein gestorbenes Mädchen. Also sind die vielleicht doch ein bisschen enger an Jesus dran? Mir fallen aber auch noch zwei andere Erlebnisse ein. Petrus, der nach dem Abendmahl gesagt hat, Jesus, ich gehe mit dir bis in den Tod. Also Petrus, der gesagt hat, ich gehe mit dir bis ans Ende der Welt, also ich mache alles mit dir mit, der wird hier mitgenommen. Jakobus und Johannes, die beiden sind übrigens die, die Jesus gefragt haben, ob sie bei ihm im Himmelreich dann einen Platz zur Rechten und zur Linken haben könnten. Also, die wollten sich schon mal so ein bisschen auch ihre Zukunft ein bisschen absichern, ne? Vielleicht, weil sie auch dachten, naja, gut, mit Jesus, das rocken wir hier und dann regieren wir mit ihm. Ich glaube, und wie gesagt, das ist meine persönliche Sicht jetzt, warum Jesus hier unterbricht und warum Jesus diese drei hier mit sich nimmt. Ich glaube, er möchte ihnen etwas über sich selber zeigen. Dass sie erkennen, wer und wie sie wirklich sind. Und deswegen sagt er meiner Meinung nach auch dieses: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Leute, überschätzt euch nicht. Und das ist die dritte Ermutigung. Habe einen realistischen Blick auf dich selber. Was meinst du, alles reisen zu können, alles schaffen zu können, alles tun zu können? Was musst du jetzt über dich eigentlich erkennen? Was möchte dir Jesus jetzt eigentlich klar machen über dich? Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich die Rolle der Jünger dabei in diesem Ganzen? Also Jesus setzt sie dorthin, wachet und betet, aber was macht es mit ihm? Ich kann mir vorstellen, aus der Sicht der Jünger war das, was sie da gemacht haben, totaler Quatsch. Also, was sollen die da schon machen? Einfach da sitzen, wach sein, beten? Was bringt denn das? Ich weiß nicht, ob du dir manchmal die Frage gestellt hast, was bringt Gebet eigentlich? Du betest und es passiert nichts. Was soll das? Gerade jetzt auch in dieser Situation, Viele Menschen beten für Frieden. Na, da müsste doch eigentlich schon längst Frieden sein. Warum passiert da nichts? Genauso könnte man die Frage weiterstellen. Was bringen diese Hilfsangebote, diese Hilfstransporte an? Ob da jetzt 20, 30 Laster hinfahren oder nicht? Was bringt das? Was wir dabei vergessen, ist die andere Perspektive. Es war Jesus extrem wichtig, dass diese drei Leute da mit ihm dort sind. Und es ging nicht darum, dass sie verstehen, was sie da tun und warum sie das tun, sondern dass sie es tun. Und deswegen glaube ich auch, und das ist meine vierte Ermutigung, du hast deinen Platz. Und wenn es dein Platz ist, jetzt zu beten, dann bete. Auch wenn anscheinend nichts passiert. Und wenn es dein Platz ist, zu helfen, Hilfe zu organisieren, dann tu das. Welche Aufgabe, welcher Ruf, welchen Ruf hat dir Jesus vielleicht gegeben, den du vielleicht unterschätzt? Und die fünfte und letzte Ermutigung. Und darum ist mir diese Geschichte auch so wichtig, weil sie uns Jesus nochmal ganz, ganz anders zeigt. Man kann ja denken, na gut, was weiß denn Jesus schon? Was weiß Jesus schon von meinem Leben? Was weiß Jesus schon von meinen Problemen, von meiner Schwierigkeit, von meinem Leid, was ich trage? Was weiß er denn schon? Die Geschichte sagt alles. Jesus trauert und zagt, Jesus kämpft und ringt. Und wenn du betest, dann sitzt Jesus neben dir und kniet neben dir und ringt mit dir genauso um deine Anliegen, die dir im Moment das Herz schwer machen. Und deswegen will ich dich ermutigen, knie dich hin, ringe mit Jesus, denn er ist an deiner Seite. Amen.